Sie hören eine Predigt von Pfarrer Lukas Kundert in der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Der Predigtext von heute steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus 2, 14 bis 26.
Liebe Schwestern und Brüder hier im Gellert, immer wenn ich hier da vor euch stehe, habe ich mich nicht ganz im Griff. Irgendwie geht mit mir etwas durch, wenn ich einmal hier predige. Und ich sage das jetzt nicht, um mich schon einmal vorweg entschuldigen für das, was nachher kommt, sondern um euch einfach sagen, was für einen grossen Respekt ich habe, vor euch zu treten und vor euch zu reden. Und dass es eben eine Gefahr gibt, dass ich tue irgendwann einmal abhebe. Und damit das nicht so passiert, tue ich ablesen. Ich tue also meine Sprache jetzt ändern von Schweizerdeutsch in Hochdeutsch. Das tut mich ein bisschen davon bewahren, zu weit abzuschweifen. Und so können wir auch in diesen 2 Stunden durch, die ich vorhabe. Es ist ein strohendes Wort, das ich euch heute zu predigen habe. Das sagt Martin Luther, der den Jakobusbrief als eine strohene Epistel bezeichnet hat. Denn im Jakobusbrief steht so ziemlich das Gegenteil von dem, was er gelehrt hat, er, Martin Luther. Wir fassen die Lehre Martin Luthers seit dem 19. Jahrhundert in das Wort zusammen allein aus Glaube. Und hier steht das Gegenteil, nicht allein aus Glaube. Glaube allein reicht nicht. Deswegen hat Martin Luther mit diesem Brief wenig anfangen können. Aber er steht in der Bibel. Dieser Brief steht in der Bibel und hat zentralen Wert auch für uns. Vor allem für uns Reformierte. Denn wir Reformierte, die viel mehr mit Zwingli und Calvin zu tun haben als mit Luther, für uns Reformierte ist immer klar, zum Glaube gehört auch Heiligung, also gute Tat. Denn der Glaube an Jesus Christus, der befreit zur guten Tat. Wir sind frei dazu, gut zu handeln, auch ohne Zwang. Nun, Jakobus konfrontiert euch heute mit einem Gedanken, der euch wahrscheinlich allen fremd ist oder fast allen. Diejenigen, die bei mir bei der Torallehrwoche letztes Jahr mitgemacht haben, wissen das schon, was jetzt kommt. Aber viele von euch waren nicht dabei. Wir können es nicht wissen. Er konfrontiert euch mit dem Wort, das er über Abraham sagt. Er sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Und jetzt müssen wir wirklich hier die Bibel ganz wörtlich nehmen. Hier steht, er hat ihn geopfert. Hier steht nicht, dass sein Opfer unterbrochen worden ist. Jakobus sagt, dieses Opfer ist vollzogen worden. Es steht Aorist 2, nicht Imperfekt. Wenn er sagen wollte, ja, dieses Opfer ist nicht vollzogen worden, hätte er ein Imperfekt verwendet. Aber im Griechischen verwendet er eine Form, eine Verbform, die sagt, das Opfer ist vollzogen. Nun, das will man nicht so recht glauben. Darum übersetzen viele hier milde mit, er legte ihn auf den Altar oder als er ihn opfern wollte. Aber das ist nicht wörtliche Übersetzung, meine Lieben. Ihr seid eine Gemeinde, die man mit wörtlichen Übersetzungen konfrontieren kann, weil euch ist das wörtliche Verständnis der Bibel wichtig. Wörtlich steht, er hat ihn geopfert. Erst ab dem 2. Jahrhundert hat man mit dieser Wörtlichkeit Probleme bekommen. Origenes war es, der gesagt hat, das darf man nicht so verstehen. Wir lesen ja im Alten Testament, dass Isaak nicht geopfert worden war. Und das zeigt auch, dass das Opfer von Jesus viel größer ist als das von Isaak, weil Jesus ja tatsächlich gestorben ist. Ihr seht also, so, dass das, was wir heute machen, dass wir das alles ausblenden, was da im Jakobusbrief steht, hat etwas da damit zu tun, dass der Origenes gefunden hat, wir müssen besser sein als die Juden. Es geht um Herrschaft am Origenes. Es geht um Herrschaft über andere. Wir sind besser als die anderen. Und das ist nie ein guter Ratgeber. Gut, das hat aber Wirkung entfaltet bis heute im Christentum. Um die Juden schlecht zu machen, hat er umgedeutet, Abraham hat ja nicht den Isaak geopfert, sondern jemand anderes, der wieder. Aber Gott hat für uns seinen Sohn geopfert. Komisch, dass man auf so eine, dass man auf die Idee kommt, dass man da muss irgendwie Komparativen einführen muss. Dass man sich muss besser fühlen als die anderen. Dass man muss sagen, aber wir sind einen Schritt weiter. Komisch, ganz komisch. Der Hebräerbrief sagt es auch so. Hebräerbrief, auch im Hebräerbrief, wenn man dort wörtlich liest, heisst es auch, Abraham hat den Isaak geopfert. Wieso hat er ihn geopfert? Im Hebräerbrief heisst es, weil Abraham damit gerechnet hat, er hat damit gerechnet, dass Gott ihm den Isaak auch wieder zurückgeben kann. Und dann heisst es im Hebräerbrief, darum, weil Abraham damit gerechnet hat, hat Gott ihm den Isaak am Schluss wieder zurückgegeben und dann geht ja die Geschichte mit Isaak auch wieder weiter im Alten Testament. Was denkt ihr jetzt? Das steht doch ganz anders im Alten Testament. Als junger Mann hatte ich auch gestutzt, wie ihr jetzt oder wie wahrscheinlich einige von euch jetzt. Und da habe ich mich auf Spurensuche begeben. Dazu muss ich sagen, ich lebe seit früher Kindheit mit dieser Geschichte ganz eng. diese Geschichte von der Opferung Isaaks spricht überall wieder in mein Leben hinein. Sie lässt mich, seit ich etwa 7, 6, als ich sie zum ersten Mal in meiner Kinderbibel gelesen habe, ja, 7 war ich da, mit 6 konnte ich noch nicht so gut lesen, aber mit 7, ja, da ist sie bei mir tief in die Seele eingebrannt. Und immer wenn ich etwas über Jesus höre, denke ich auch an Isaak. Wie kommt aber Jakobus darauf, dass Isaak geopfert worden war? Ich habe mich da in den hebräischen Text des Alten Testaments eingegraben. So mit 24 hat das dann angefangen. Und ich habe in uralten Predigten über diesen Text aus Genesis 22, habe ich in uralten Predigten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus und aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, also Predigten aus der Zeit, die auch auf Jesus eingewirkt hat, ich habe in alten Predigten geforscht. Und da finde ich, dass die Menschen damals gefunden haben, dass wenn man die Opferung von Isaak wörtlich liest im Hebräischen, dass da der Text gar nicht so eindeutig ist, wie es uns heute erscheint. Da kann man so verstehen, wie wir ihn in den deutschen Übersetzungen finden, nämlich als Nichtopferung Isaaks. Das steht da, eine Nichtopferung steht da. Aber man kann den Text ganz, wirklich ganz wörtlich verstehen. Und dann kann man ihn auch so verstehen, wie ihn Jakobus hier versteht, nämlich als tatsächliche Opferung. Beides ist ganz wörtlich. Jetzt hat der Dominik gesagt, jetzt muss ich doch kurz euch sagen, wie Dominik hat mich gefragt, ich habe ihm die Predigt gegeben voraus, hat er gesagt, schau mal, jetzt musst du aber der Gemeinde erklären, wie du verstehst, dass es dort der Engel von Gott ist, der das Opfer unterbricht. Wie verstehst du das? Und ich kann so sagen, ihr stellt die Frage, wenn ihr sie an mich stellt, an den Falschen. Ihr müsst die Frage am Jakobus stellen. Und er kann uns nämlich Antwort geben. Aber ihr werdet sie ihm stellen können, wenn er ihm im Himmel oben begegnet. Wow, das wird interessant. Wie verstand aber ich das, dass da plötzlich die Geschichte auch ganz anders verstanden worden ist? Und da muss ich etwas euch dazu sagen, in welchem Kontext das passiert ist. Es fängt an um etwa 200 vor Christus, da in einer Zeit, wo die Juden unterdrückt worden sind von den Griechen und man gesagt hat, ihr Juden dürft euch nicht mehr beschneiden. Und die Männer, Väter und Mütter gesagt haben, wir beschneiden unsere Kinder gleich weiter, weil das ist der Bund mit Gott. Und du musst Gott mehr glauben, mehr gehorchen als ein Mensch. Darum hat man sie weiter beschnitten. Und was haben die Griechen gemacht? Sie haben die Buben umgebracht. Und dann lesen die Menschen die Geschichte nochmal und sie merken, da geht Abraham zusammen mit Isaak, das ist ja so, der steht auf am Morgen, der geht am Morgen, nimmt er seine Diener mit und den Isaak, dann lässt er seine Diener zurück, wo er den Berg sieht, geht mit dem Isaak rauf, auf den Berg. Dort heisst es eben, er hat ihn geopfert, Akkad. Das ist nicht nur Bindung, das ist eben immer auch Opferung. Und am Schluss heisst es, und Abraham kehrte zurück. Isaak wird nicht mehr erwähnt. Da fragen sich die Leute, ja, wo ist jetzt Isaak? Da fängt es damit an, dass Menschen sich überlegen, was passiert denn da mit dem Isaak? Und sie fangen sich plötzlich an, von im Abraham Trost zu finden. Plötzlich wird die Geschichte zu einer seelsorgerlichen Geschichte, indem sie sagen, schaut mal, am Abraham ist es auch so gegangen. Er hat die volle Verheißung gehabt und trotzdem ist ihm sein Sohn genommen worden. Aber sein Sohn ist wieder zurückgegeben worden. Sein Sohn ist ihm zurückgegeben worden. Und damit dem können auch wir rechnen. Unsere Kinder, die wir verlieren, werden uns zurückgeben in der Auferstehung. Sie werden uns alle zurückgeben. Sie gibt nichts so Schlimmes für einen Mensch, wie wenn er seine eigenen Kinder überlebt. Wie vielen jüdischen Menschen ist es passiert, dass sie gerade ihre eigenen Kinder darum überlebt haben, weil sie Gott gefolgt sind? Im Mittelalter, der Rabbi Ephraim von Bonn, da hat der Bischof von Bonn den Bischofshof aufgemacht, damit der Mob, der während der Kreuzzüge die jüdische Gemeinde ausrotten wollte, wo der Mob die jüdische Gemeinde verfolgt hat, hat der Bischof den Bischofshof aufgemacht und alle Juden aufgenommen. Aber er hat die Juden nicht schützen können, sondern der Mob hat den Bischofshof gestürmt. Und damit jetzt die Kinder dem Mob nicht in die Hände fallen, haben die Väter ihre Kinder selber umgebracht. Ich sehe, einige schiessen gerade Tränen in die Augen. Schauen Sie in Auschwitz auch so. Und an was denkt der Rabbi Ephraim von Bonn? Er macht ein wahnsinnig langes Gedicht über die Opferung von Isaak. Wieso? Weil er sich Abraham so nahe fühlt. Und weil er in Abraham den Trost findet. Ja, es ist so. Manchmal, ohne dass ich es will, oder? Es ist nicht so, dass im Voraus sagt, einer sagt, Abraham, der hat ihn auch geopfert, jetzt opfert du dein Kind auch. Es ist im Nachhinein. Im Nachhinein findest du einen neuen Zugang zu dem Text. Das ist da. Das ist da bei Jakobus das Entscheidende. Es ist ein seelsorgerlicher Zugang zu dem Text, der sich in den Jahrhunderten entwickelt. Wieso sage ich euch das hier im Gellert? Weil ihr mit der Bibel lebt. Ihr wisst, dass die Bibel unendlich weiter ist als das, was wir von ihr verstehen. Sie ist unendlich viel weiter als das, was wir von ihr verstehen. Ihr wisst, dass sie immer wieder überrascht. Und ich hoffe, Jakobus hat euch heute überrascht. Ihr werdet von nun an die Opferung Isaaks anders lesen. Aber ihr werdet auch den Jakobusbrief anders lesen. Denn ihr wisst nun, das ist ernst gemeint, was hier steht. Es ist die Tat, die vollbrachte Tat, nicht der Wille dazu und auch nicht eine Andeutung zur Tat, sondern es muss die ganze Tat sein. Und diese Tat hat mit Tod und mit Leben zu tun. Was soll nun der Maßstab sein für unsere Taten? Der Maßstab für unsere Taten muss natürlich sein, dass es moralisch richtig ist, was wir tun. Aber zu riskieren, dass unsere Kinder sterben wegen unseres Glaubens, ist das moralisch richtig? Da kommen wir in Widersprüche. Und da muss ich euch sagen, etwas, was der Papst einem Bekannten von mir gesagt hat, als er in einem großen Problem war, da hat der Papst gesagt, tu das, wozu du mehr Mut brauchst. Das ist mir unter die Haut. Wenn du vor einem Dilemma stehst, da gibt es ja nicht richtig und falsch beim Dilemma, sondern nur falsch und falsch. Oder Gott hat in die Bibel diktiert, keine Menschenopfer. Und jetzt sagt Gott, aber du gehst deinen Sohn opfern. Ja, wem soll ich nun gehorchen, Gott oder Gott? Beides ist falsch. Oder beides ist richtig. Mach das, wo du zu mehr Mut brauchst. Du bist in einer guten Stelle. Das Unternehmen ist aber nicht ganz so gesund. Aber dir gefällt es dort. Du arbeitest mit anderen Christen zusammen. Du hast ein gutes Standing. aber der Lohn ist nicht so toll. Und da kommt die Konkurrenz und bietet dir an besseren Lohn, ein tolles Forschungsteam und noch ganz viele Besonderheiten dazu. Wie entscheidest du dich? Eigentlich willst du am alten Ort bleiben, aber das ist risikohaft, weil der könnte bald geschlossen werden. Gehst du an den neuen Ort? Mache das, was du zu mehr Mut brauchst. Es wird das Richtige sein. Du brauchst hier nun mehr Mut, am alten Ort zu bleiben. Bleibe am alten Ort. Prüfe alle deine Taten danach, wozu brauchst du mehr Mut? Wozu brauchst du mehr Mut, wenn du an Hunger leidest und da kommt einer, der hat auch Hunger, dem nur zu wünschen, wie es hier heißt im Jakobusbrief, dass er gesättigt werden soll, oder ihm Brot zu geben, von dem Brot, das dir selber fehlt? Was braucht mehr Mut? Jakobus ist eindeutig. Tue das, wo du viel Mut brauchst. Das ist der Maßstab, nach dem ich gelernt habe zu leben. Nun habe ich, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich daran erinnert, dass wir im Kindergarten immer ein herziges Spiel gespielt haben. Wir sind so im Kreis gesessen und jemand von uns hat aufstehen und dann hat er singen. Eis Elefantli Gott tanzen auf einem dünnen Spinnenfaden. Es findet das so schön und nett, dass es noch gern ein Gespändli hat. Und dann ruft es einen anderen Elefant. Komm, Dominik. Hand auf die Schulter. Fangen mit rechts an. Hm? Zwei Elefantli gehen gut tanzen auf einem dünnen Spinnenfaden. So, jetzt ist vorbei mit Fremdschämen. Ich habe sehnlichst erwartet, dass wir alle dann auf dem Spinnenfaden tanzen. Und am Schluss ist ja immer, sind alle, die im Kreis gesessen sind, sind einem dann nachgegangen. Was will ich euch da damit sagen? In der Offenbarung heißt es, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Alles, wofür ihr Mut braucht und wofür ihr die Tat macht, wo Jakobus davor redet, das folgt euch nach, wie vorher der Dominik mir da oben. Das ist etwas Lebendiges. Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Die Werke, die du tust, haben etwas mit dem Leben zu tun. Mit dem Leben, wie es Jesus Christus offenbart hat. Dass es nämlich ein Leben für andere ist und nicht gegen andere. Dass du in deinem Leben zum Leben hilfst und nicht Leben verhinderst. Dass du mit dem, was du tust, Leben schützt. Du hilfst den anderen. Du liebst Gott und den Nächsten wie dich selbst. Und weil du den Nächsten liebst wie dich selbst, so ist es auch der andere, der sich für dich einsetzt. Es ist dann eben auch der Dominik, der sich für mich einsetzt. Und es ist die Heidi, die sich für den Peter einsetzt und der Peter für die Heidi und so weiter, Johannes für Vreni und so weiter, aber nicht nur in der Ehe, sondern auch über die Ehe hinweg, Johannes für Matthias und so weiter, Matthias für Johannes. Wir helfen einander und halten einander am Leben. Aber das ist ein Weg auf einem Spinnenfaden, nicht wahr? Da tanzen Elefanten auf den Spinnenfaden. Ich habe mir das immer überlegt als Kind, wenn ich da dann so, wie hier natürlich auf dem Boden, oder? Aber in der Fantasie habe ich weit oben geschwebt auf einem Spinnenfaden. Ein Elefant hält dieser Spinnenfaden. Nein, hält nicht, aber er hält ihn hier, oder? Und dann den zweiten Elefanten auch noch und den dritten auch noch und den vierten auch noch. Und das ist Gottes Versprechen an dich. Dass dieser Spinnfaden nicht reißt. Dieser Spinnfaden hält dich mit dir, mit deinen guten Werken. Nun, dieser Spinnfaden hält auch bei den Höllentrupps, die unterwegs sind, nicht wahr? Aber er hält eben auch bei dir. Er hält besonders bei dir. Und er hält da bis zu deiner Auferstehung. Und auch da hält er noch. Das ist das Versprechen, das eben auch in diesem Brief steht. Dass wenn du diesen Mut aufbringst, für das Evangelium zu sein, für das Helfen zu sein, für die Nächsten zu sein, dich für das Leben zu engagieren, dieser Spinnfaden wird nicht reißen. Das ist ein Grundgefühl meines Lebens. Ich befinde mich auf einem Spinnfaden, denn es ist ja alles so ausgesetzt, was wir tun. Das Leben ist so tief ausgesetzt. Ach, ich bin wieder am Abschwirren hier. Das Leben ist so tief ausgesetzt. Es könnte dauernd reißen und es reißt nicht. Wieder bist du aus einer Nacht heute Morgen erwacht, in der du ganz deine Seele zurückgegeben hast an Gott. Und Gott hat sie dir heute Morgen wiedergegeben. Du hättest es nicht im Griff gehabt, wenn er dir die Seele heute genommen hätte. Oder wenn er sie bei sich behalten hätte. Er hat sie dir heute wieder zurückgegeben. Jeden Morgen. Jetzt hält er dich. Jetzt, jetzt, jetzt. Er hält dich. Das ist mein Leben auf dem dünnen Spinnenfaden, nicht wahr? Den Gott hält. Mein Lebensgefühl. So gehen wir zusammen als Gemeinde, als Kirche, als weltweite Kirche auf einem dünnen Spinnenfaden in einer Polonaise der guten Werke, die euch nachfolgen. Die folgen euch nach und ihr werdet es alle sehen da bei Gott, wenn man beschämt wird, aber auch beglückt wird über all das, was wir von ihm sehen. Ja, liebe Gemeinde, was will ich zum Schluss noch sagen? Ich überspringe ganz viel, was Schicksal ist und so, das kann man dann nachlesen im Manuskript. Ich will etwas Mutmachendes zum Schluss sagen. Als ich vor 22 Jahren von einem Teil von euch zum Kirchenratspräsidenten gewählt worden war, da hatte ich gehört von Gott, du musst Tacheles reden mit den Leuten. Du musst etwas sagen, was niemand anderes sagt. Nämlich, dass wir bis ins Jahr 2025 wahrscheinlich nicht mehr 40.000, sondern nur noch 20.000 Mitglieder sein werden. Wir können den ganzen Tag den Kopfstand machen, es wird so sein. Einfach weil der Sterbeüberschuss höher ist als die Geburtenrate. Und das hat ja niemand getraut zu sagen. Aber ich habe es den Leuten gesagt. Dann habe ich den Leuten gesagt, jetzt schauen wir auf die Gellertkirche. Die Gellertkirche hat das ja auch. Als Gemeinde schrumpft ihr, aber als Gottesdienstgemeinschaft wächst ihr. Wie macht ihr das? Jetzt schaut auf die Gellertkirche. Und jetzt wenden wir das auf die ganze Basler Kirche an. Es gab zweimal Abwahlbestrebungen gegen mich. Zweimal habe ich die überlebt. Danke euch. Dank eurer Gebete. Und heute haben wir mehr Geld zur Verfügung für Kirchgemeindearbeit als vor 20 Jahren. Halleluja! Wieso? Weil die anderen Gemeinden gemerkt haben, hey, wenn wir geistlicher werden, wir müssen nicht evangelikaler werden, aber wir müssen geistlicher werden. Wenn wir geistlicher werden, das ist so attraktiv, da geben die Menschen gerne nochmals etwas, damit wir unsere Arbeit sogar ausdehnen können. Wir sind heute halb so viele Mitglieder wie vor 20 Jahren, aber wir haben mehr Geld zur Verfügung in der Kirchgemeindearbeit als vor 20 Jahren. Ihr hört überall die Medien sagen, ja, die reformierte Kirche wird älter, kleiner und ärmer. Wir haben das Gegenteil bewiesen in Basel. Sie wird reicher. Sogar an Geld, aber vor allem auch an Geist, aber auch an Geld. Die Medien schauen ja nur aufs Geld, nicht wahr? Auch an Geld. Schaut, wenn es nicht gelungen wäre, die ganze Kirche mutig auf den Weg zu begeben, den ihr hier im Gellert gezeigt hattet, und auch im Thomas übrigens, Wenn das nicht gelungen wäre, dann wären wir heute wirklich, hätten wir noch 5 Millionen Franken für Kirchgemeindearbeit. Aber wir haben 11 Millionen. Dieser Mut, den ihr weiter versprüht, nicht durch das, dass ihr sagt, du musst mutig sein, sondern durch das, dass ihr euch freut darüber, was alles gelingt, dieser Mut ist ansteckend. Danke euch 1000 Mal dafür. Und noch etwas, früher hatten wir pro Jahr zwischen 1000 und 3000 Mitgliedern, die uns verlustig gegangen sind. Am letzten Montag hatte ich die aktuelle Statistik vor mir. Von Anfangsjahr bis jetzt sind es gerade 43. Das hat mir auch niemand geglaubt vor 20 Jahren, dass es eine Zeit gibt, da wird es so gehen. Es ist Zeit, vielleicht auch zu wachsen einmal. Amen. Werke ohne Glaube ohne Werke ist kein Glaube. Werke ohne Glauben sind wertlos. Glaubt und handelt. Jesaja hatte gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ihr bleibt nicht auf den Spinnenfaden, wenn ihr nicht glaubt. Ja, glaubt, ihr werdet bleiben. Der Faden reißt nicht. Allein Gott die Ehre. Amen.